Das klingt alles sehr kompliziert. Mir leuchtet schon ein, dass es für manche Leute jetzt erstmal abschreckend klingt. Erstens gibt es eine Hotline. Ich verweise auch total gerne nochmal auf www.bundesregierung.de. Da gibt es auch lauter Erklärungen, Hinweise und alle Q&As und hoffentlich verständliche Erklärungen, wie man diese Sachen umstellen kann. Die einfachste Lösung ist jedenfalls für den Moment natürlich, wenn alle Nutzer, die diese App haben, und wir freuen uns ja jetzt schon über knapp 6,5 Millionen Nutzer, einfach einmal am Tag, am besten vor oder nach dem Zähneputzen sozusagen, draufklicken, dann findet man das jüngste Ergebnis.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch zur Regierungspressekonferenz. Für diejenigen, die uns in der Zeit der Corona-Pandemie live verfolgen, eine kurze Vorstellung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die aus der Hauptstadt berichten. Als Verein ist es unsere Aufgabe, hier Pressekonferenzen zu veranstalten und zu gewährleisten, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse ihre Fragen stellen können an die Gäste, die wir hier dankenswerterweise auch weiterhin zu Gast haben. Und das sind heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir haben auch gestellt vom Fernsehsender Phoenix eine Gebärdendolmetschung, die dort zu sehen ist. Und deswegen begrüße ich auch Daniel Meixner und Bernadette Zwiener heute recht herzlich. Es ist Mittwoch, wir hatten eine Kabinettssitzung, damit wird Frau Demmer gleich starten, die Themen vorzustellen. Danach wurden mir schon einige Themen angemeldet, unter anderem Corona. Aber zunächst hat Frau Demmer das Wort zum Kabinett.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Das Kabinett hat heute unter der Leitung des Vizekanzlers Olaf Scholz getagt und vier Vorhaben beschlossen. Der erste Beschluss betrifft ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags, nämlich die steuerliche Entlastung von Familien. Den ersten Teil der Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung bereits im ersten Familienentlastungsgesetz mit einem Entlastungsvolumen von 10 Milliarden Euro jährlich umgesetzt. Dazu zählte auch die Kindergelderhöhung um 10 Euro ab 2019. Mit dem jetzt vorliegenden zweiten Familienentlastungsgesetz will die Bundesregierung Steuerzahler und Familien auch zukünftig stärken und finanziell entlasten. Dazu soll das Kindergeld als bewährte familienpolitische Leistung ab Januar 2021 um weitere 15 Euro pro Monat steigen. Dieser Schritt wird auch beim steuerlichen Kinderfreibetrag entsprechend nachvollzogen. Und angehoben wird ebenfalls der Grundfreibetrag für Erwachsene. Auf diesen Teil des Einkommens muss dann keine Einkommenssteuer mehr gezahlt werden. Dabei handelt es sich um das sogenannte Existenzminimum. Durch gestiegene Preise hat sich das Existenzminimum erhöht. Zudem wird die sogenannte kalte Progression weiter abgebaut. Beim progressiven Einkommenssteuertarif führen Lohnerhöhungen auch zu einem Ansteigen der durchschnittlichen Steuerbelastung. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen rutschen dann damit auch in höhere Steuertarife. Und wenn durch die Lohnsteigerung lediglich die Inflationsrate ausgeglichen wird, sie also real gar nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Und diesen Effekt wird die Bundesregierung dann für die Jahre 2021 und 2022 bereinigen. Mit diesem Gesetz geht die Bundesregierung über das verfassungsrechtlich Notwendige deutlich hinaus und leistet, wie eben schon gesagt, im Koalitionsvertrag vereinbart, einen spürbaren Beitrag zur finanziellen Stärkung von Familien. Insgesamt hat das Kabinett heute eine Entlastung von in der vollen Wirkung fast 12 Milliarden Euro jährlich vereinbart. Menschen mit Behinderung haben ein Wahlrecht, den mit ihrer Behinderung zusammenhängenden Mehraufwand einzeln oder pauschal über die Behindertenpauschbeträge bei der Steuer geltend zu machen. Und die Bundesregierung will sie finanziell und auch von Bürokratie entlasten. Das Kabinett hat hier heute einen Gesetzentwurf zur Erhöhung der Behindertenpauschbeträge Pauschbeträge beschlossen. Vorgesehen ist die Verdopplung der seit 1975 unverändert gebliebenen Behindertenpauschbeträge. Auf besondere Zusatzvoraussetzungen für die steuerliche Anerkennung bei einem Grad der Behinderung unter 50 wird künftig verzichtet. Und durch den neu eingeführten Grad der Behinderung von 20 profitieren künftig auch Menschen mit geringerer Behinderung von dieser Pauschale. Um die persönliche Pflege von zum Beispiel Angehörigen zu fördern und höher anzuerkennen, soll auch der Pflegepauschbetrag erhöht und ausgeweitet werden. Der bisherige Pauschbetrag von 924 Euro für Steuerpflichtige, die eine hilflose Person pflegen, soll auf 1.800 Euro nahezu verdoppelt werden. Neu eingeführt wird ein Pauschbetrag von 600 bzw. 1.100 Euro bei der Pflege von Personen mit den Pflegegraden 2 und 3. Dann hat das Kabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkontrollgesetz, beschlossen. Gerade in der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie ist die Bedeutung eines starken Arbeitsschutzes sichtbar geworden. Die verstörenden Bilder von den Missständen in der Fleischindustrie und bei der Unterbringung von den Beschäftigten in dieser Branche haben das überdeutlich gezeigt. Ziel dieses Gesetzesentwurfs ist die Sicherung von Arbeitnehmerrechten, insbesondere in der Fleischindustrie. Gute Arbeit erfordert natürlich auch gute Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Gesundheitsschutzstandards, Kontrollen sind dafür unverzichtbar. Der Gesetzentwurf umfasst unter anderem folgende Regelungen: Der Einsatz von Werkverträgen und ab 1.4.2021 auch die Arbeitnehmerüberlassung in der Fleischindustrie werden verboten. Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung dürfen also in Zukunft nur noch vom eigenen Stammpersonal des Inhabers vorgenommen werden. Von diesem Verbot ausgenommen sind Unternehmen des Fleischerhandwerks. Dann gibt es des Weiteren die Pflicht zur elektronischen Aufzeichnung der geleisteten Arbeitszeit im Bereich der Fleischindustrie und zur Aufbewahrung der Dokumentation. Da werden die Regeln verschärft. Branchenübergreifend werden Mindestanforderungen an Gemeinschaftsunterkünfte mit Bezug zum Arbeitsplatz festgeschrieben. Dies dient dem Schutz der Beschäftigten, die im Ausland angeworben wurden oder aus dem Ausland entsandt sind. Der Arbeitgeber hat also künftig Anschrift und Namen der untergebrachten Personen und den Zeitraum der Unterbringung zu dokumentieren. Die Dichte der Kontrollen durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder soll auch schrittweise erhöht werden. Und zu guter Letzt ging es heute um den Nationalen Aktionsplan Integration. Im Kabinett beschlossen wurde heute die Erklärungen des Bundes zu Phase 2, erst Integration, Ankommen erleichtern, Werte vermitteln, und Phase 3, Eingliederung, Teilhabe ermöglichen, Leistung fördern und fordern. Sie wissen, Integration ist ein Prozess des Zusammenwachsens, der idealtypisch in mehreren Phasen erfolgt. Das Kernvorhaben der jetzt beschlossenen Phase 2, Erstintegration, Ankommen erleichtern, Werte vermitteln, bilden ein breites Fundament für gelingende Integration und Teilhabe. Die Zeit unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland ist von entscheidender Bedeutung für die Integration aller neu ankommenden Einwanderinnen und Einwanderer. Sie haben sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden müssen, die deutsche Sprache lernen, brauchen Orientierung und Unterstützung beim Ankommen. Die Vorhaben der Phase 2 sehen daher Sprachförderung, die Beratung für die Anerkennung von Berufs- und Bildungsabschlüssen und die Förderung von Bildung und Ausbildung vor. Für die Bundesregierung ist diese Phase unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland für die Integration sehr wichtig. Die Phase 3 zeigt, wie bedeutend und zugleich auch wie viel Voraussetzungen es braucht, um gesellschaftlich teilhaben zu können. Um Leistungen für eine gelingende Integration erbringen zu können, braucht es also geeignete Grundlagen neben offenen Zugängen zum Arbeitsmarkt, frühkindlicher Bildung, zivilgesellschaftlichem Engagement sind ebenso geeignete Unterstützungsangebote vor Ort erforderlich, um Kompetenzen für eine gesellschaftliche Teilhabe aufzubauen. Die Kernvorhaben der Bundesregierung in dieser Phase 3 sichern diese Voraussetzung für eine erfolgreiche Eingliederung und Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Die gesamten Berichte zu den Phasen 2 und 3 des Nationalen Integrationsplans, die im Herbst vorgelegt werden sollen, bestehen jeweils aus 4 Teilen. der heute beschlossenen Erklärung des Bundes, einer Erklärung der Länder, einer Erklärung der kommunalen Spitzenverbände sowie den Berichten der Themenforen. Die Ergebnisse der Phase 2 und 3 des Aktionsplans sollen dann am 19. Oktober diesen Jahres auf dem 12. Integrationsgipfel im Kanzleramt von der Bundeskanzlerin vorgestellt werden. Und damit bin ich mit dem Kabinett durch.
Danke.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, würde ich gerne noch eine Begrüßung nachholen, die ich am Anfang vergessen habe. Und zwar von Frau Göbner, die ganz von mir aus gesehen links sitzt. Eine Kollegin aus dem Arbeitsministerium, die künftig häufiger hier zu Gast sein wird und vielleicht einfach ein paar Worte selbst zu sich sagt.
Sehr gern. Guten Tag. Christine Göbner-Reinecke ist mein Name. Ich bin jetzt seit Juni neu im BMAS. Die letzten fast 12 Jahre habe ich als Pressereferentin und dann auch als stellvertretende Pressesprecherin beim AOK-Bundesverband hier in Berlin gearbeitet. Ja, und ich freue mich auf die Pressekonferenzen mit Ihnen. Starten wir.
Auch wir freuen uns auf hoffentlich gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Und dann kommen wir zu Fragen zum Kabinett. Ich beginne einfach wieder von vorne. Gibt es Fragen zum Gesetzentwurf Entlastung von Familien? Herr Jung.
Dann nur eine Lernfrage zur Erhöhung des Kindergeldes. Ob das Kindergeld oder die Erhöhung dann auch bei Familien, die Hartz IV beziehen, ankommen wird? Oder wird denen das dann wieder abgezogen?
An wen geht die Frage oder wer kann sie beantworten?
Das Fachministerium, schätze ich mal. Ne?
Brauchen wir einen kurzen Wechsel?
Also bei der BMAS oder BMF?
Genau, also es geht darum, die Familien zu stärken und das Kindergeld zu erhöhen. Diese Frage müsste ich jetzt nochmal klären, da müsste ich möglicherweise nachreichen. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Abziehbarkeit sozusagen eine Frage des BMAS ist, aber da würden wir uns nochmal...
Das BMAS kann weiterhelfen, muss ich aber auch noch tauschen.
Da es sich beim Kindergeld um ein Einkommen handelt und Einkommen eine Unterstützung für den Lebensunterhalt darstellt, wird es, auch wenn es erhöht wird, weiterhin verrechnet.
Warum ändern Sie das nicht?
Weil es sich um ein Einkommen handelt und Einkommen angerechnet werden.
Das können Sie ja ändern.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den Behindertenpauschbeträgen? Sehe ich nicht. Dann das Thema Arbeitsschutz in der Fleischindustrie, Herr Jung. Dann bleiben Sie doch.
Da würde mich interessieren, warum das jetzt doch nicht früher kommt, sondern doch erst ab dem 1.1. und jetzt immer noch so weitergearbeitet werden kann.
Ich würde mal davon ausgehen, dass das Gesetz sehr schnell bereits umgesetzt wird. Das sind nur wenige Monate. Und insofern sind wir sehr zufrieden damit, dass es zum 1.1. kommt. Aber das hindert natürlich auch jetzt die Arbeitsschutzkontrollbehörden der Länder nicht daran, sich Betriebe genau anzuschauen. Auch jetzt gelten ja bereits viele Regelungen, die für Corona-Schutz sorgen sollen. Und auch jetzt kann man insofern den Unternehmen auf die Finger schauen.
Aber Ihr Ministerium oder Ihr Minister wollte, dass das früher in Kraft geht, das Gesetz, und nicht erst zum 1. Januar. Warum haben Sie das jetzt nicht geschafft?
Um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, gibt es ja immer mehrere Instanzen, die daran beteiligt sind. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass das Ganze so schnell wie möglich der Fall ist. Und in diesem Fall wird es halt der 1.1.2021 sein.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Und dann haben wir noch das Thema Nationaler Aktionsplan.
Es gab noch zwei Fragen dazu.
Ich habe offensichtlich Frage Herr Gavrilis zu dem Thema. Ich frage jetzt noch mal Fragen zum Thema Arbeitsschutz, Fleischindustrie. Nein, aber nationaler Integrationsplan.
Nee, Entschuldigung, ich hatte zum Arbeitsschutzkontrollgesetz auch eine Frage.
Ach so, na dann stellen Sie die.
Und zwar geht es darum, ob Sie steigende Verbraucherpreise und die Abwanderung von Firmen an günstigere ausländische Standorte ausschließen können. Es geht ans Wirtschaftsministerium.
Ans Wirtschaftsministerium? Dann brauchen wir wieder einen Wechsel. Sorry. Schon umgesetzt.
Mikro.
Ob wir durch das Gesetz die Abwanderung von Unternehmen garantieren können?
Nee, ausschließen können. Also die Frage war, können Sie durch die steigenden, können Sie steigende Verbraucherpreise ausschließen, vor allem in der Fleischindustrie, und ob Sie Abwanderung von Firmen an günstigere ausländische Standorte ausschließen können oder ob Sie da eine Gefahr sehen?
Dazu wäre ich sonst sprechfähig.
Ja, dann übergebe ich gerne.
Der Minister hat sich ja heute ausgiebig zu dem Thema geäußert in der Pressekonferenz, die er dazu veranstaltet hat, und hat dort nochmal betont, dass er nicht davon ausgeht, dass es zu eklatanten Preissteigerungen kommen wird und auch nicht von Abwanderung ausgeht. Zum einen war es bisher so, dass eher andere Unternehmen, andere Länder beklagten, dass die Bedingungen in Deutschland so sind, dass von ihnen die Fleischzerlegung Richtung Deutschland abwanderte. Und des Weiteren ist es so, dass bisher ja auch Gewinne gemacht wurden. Die wurden allerdings in Zwischenketten sozusagen gemacht und nicht ausschließlich von dem Ursprungsunternehmen. Und die Kosten, die jetzt potenziell neu entstehen, werden jetzt ebenfalls von diesen Zwischenketten sozusagen umgelagert. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass es zu eklatanten Preissteigerungen kommt.
Und dann habe ich noch mal eine Fachfrage. Als Arbeitgeber kritisieren ja auch, dass diese Zahl zu niedrig sei, dass bis zu 50 Mitarbeiter, die dürfen ja weiter bei Arbeitsspitzen mit Leiharbeitern abfedern. Hätten Sie sich mehr gewünscht, also eine höhere Zahl?
Wir sind sehr zufrieden mit der Zahl, die wir erreicht haben. Es geht ja um 49, also bis zu 49 können entsprechend noch tätig bleiben, sofern es Betriebe sind, die in der Handwerksrolle eingetragen sind. Wir hätten keineswegs eine größere gewollt.
Herr Jung, noch mal zu dem Thema.
Ich habe noch mal eine Frage zu den potenziellen Schlupflöchern, die die Billigfleischindustrie jetzt versucht schon auszunutzen. Tönnies hat mittlerweile in den letzten Wochen 15 Tochterunternehmen gegründet. Wie bewerten Sie diese Entwicklung und sehen Sie Schlupflöcher?
Wir verfolgen das natürlich sehr genau und werden schauen, inwieweit man darauf in irgendeiner Weise noch reagieren muss.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich jetzt wirklich nicht mehr. Dann kommen wir zu anderen Themen, und zu anderen Themen gehört Corona mit verschiedenen Aspekten. Und Herr Mayer beginnt. Doch noch zu dem Thema. Ach so, zum Kabinett, allgemein Kabinett.
Ja, zum Thema, das jetzt nicht erwähnt wurde und wo ich gerne wissen würde, ob das heute im Kabinett war, die Frage an Frau Demmer oder BMEL, ob die Neufassung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung, Lebensmittelkontrollen heute Thema war. Können Sie das bestätigen?
Ich müsste es gab eine sehr lange Top-1-Liste, die dann einfach als beschlossen gilt, ohne dass es dazu eine Aussprache gibt, gucken. Aber das BMEL kann bestimmt spontan antworten.
Ja, genau. Die AVV Rüb war heute Thema im Kabinett und wurde auch durchgewunken. Und dafür oder darüber sind wir auch sehr glücklich. Ich freue mich, dass ich es Ihnen kurz hier ein bisschen einordnen kann. Die Länder haben uns gebeten, vor nicht allzu langer Zeit diese AVV Rüb neu zu ordnen und wünschen sich etwas mehr Flexibilität in der Sache. Und dem sind wir sehr gerne gefolgt. Also Sie hören schon, das ist im Prinzip Ländersache. Das heißt, die Länderbehörden sind für die Überwachung und die Kontrolle der Betriebe zuständig. Aber wir haben jetzt mit der AVV Rüb einen neuen Rahmen gesteckt. Und der beinhaltet vor allen Dingen auch die Erfahrungswerte aus der Praxis, aus den Ländern. Und genau das wurde heute vom Kabinett beschlossen.
Dahingehend meine Frage, gibt bereits die Kritik, dass es dahingehend ja geändert werden soll, dass Fleischbetriebe, die zur höchsten Risikoklasse eben gehören, die sollen statt täglich nur noch wöchentlich kontrolliert werden, und auch andere Lebensmittelbetriebe, statt monatliche Kontrollen soll es da eben alle 3 Monate Kontrollen geben.
Warum? Ja, das ist faktisch so nicht richtig. Wir haben, ich kann es einmal richtigstellen, also wir haben jetzt ein Modell, was wir mit der neuen AVV Rüb implementieren. Und dieses Modell ist statt früher jetzt verbindlich und risikoorientiert, das war es vorher auch schon, aber verbindlich. Und das fußt auf vier Säulen, auf das Hygienemanagement, auf die Betriebsart, auf das Verhalten des Betriebsführers und auf die Eigenkontrolle. Und aufgrund dieser vier Säulen kommt es zu einer Regelkontrollfrequenz, die wir daraus ableiten oder die Behörden vor Ort daraus ableiten. Zusätzlich gibt es aber noch Anlasskontrollen. Also die Länder haben sich gewünscht, dass sie mehr Kapazitäten haben, eben bei solchen Risikobetrieben, wie Sie gerade sagten, also Fleischerei, Handwerke oder Fleischereiunternehmen, anlassbezogen zu kontrollieren und häufiger zu kontrollieren. Und das kann jetzt auch immer noch arbeitstäglich passieren. Also wenn die Behörden vor Ort in den Ländern oder in den Kommunen meinen, dass sie mehr kontrollieren müssen, weil es eben einen Anlass gibt, zum Beispiel eine Pressemeldung, zum Beispiel einen Hinweis aus der Arbeiterschaft oder so, dann können die nach wie vor arbeitstäglich kontrollieren. Aber es hat keinen Sinn, einen Mineralwasserhersteller tagtäglich zu kontrollieren und dann keine Kapazitäten zu haben, um tatsächlich neuralgische Betriebe, wie Sie sagten, Fleischereien oder Fleischereizerlegungsbetriebe dann nicht zu kontrollieren.
Aber nochmal, wenn ich fragen darf, Zusatz, es ging ja um die Fleischbetriebe, um die höchste Risikoklasse. Nochmal, stimmt es, dass diese Pflichtkontrollen, dass die Frequenz dahingehend verändert wird, dass weniger kontrolliert wird? Die Pflichtkontrollen, nicht sozusagen die Anlasskontrollen, sondern die regulären Pflichtkontrollen.
Die Regelkontrollen werden anhand dieser vier Säulen klassifiziert und daraus gibt es dann eine Regelkontrollfrequenz. Und das bestimmen die Behörden vor Ort in den Ländern. Und das kann nach wie vor arbeitstäglich passieren, wenn es ein neuralgischer Betrieb ist. Und da gehe ich jetzt mal bei Fleisch stark von aus, anders als zum Beispiel bei Wasserherstellern.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommt jetzt der Themenkomplex Corona und Herr Mayer hat dazu die erste Frage. Vielleicht noch ein Hinweis, weil das hier immer wieder mal einen Sitzwechsel natürlich erfordert, dass es nicht zu sehr hin und her geht. Am besten zuerst das Ministerium benennen, eventuellen Sitzwechsel abwarten und dann die Frage stellen.
Meine Frage geht an Frau Nauber.
Und am besten ins Mikro sprechen, damit auch die Kollegen und Kolleginnen am Livestream was davon haben.
Meine Frage geht an Frau Nauber. Steht schon genau fest, an welchem Tag die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten in Kraft tritt und vor allen Dingen auch die zusätzlichen Testmöglichkeiten für alle Rückkehrer. Mhm. Und noch eine Zusatzfrage, ist es richtig, dass die gesetzliche Krankenversicherung diese Tests tragen muss?
Also, ich fange mal von hinten an. In Umsetzung der Beschlüsse, die die Gesundheitsminister von Bund und Ländern letzte Woche getroffen haben oder worauf sie sich verständigt haben, gibt es ja für uns jetzt zwei Teile umzusetzen. Zum einen eben freiwillige Tests für alle Rückkehrer aus dem Ausland, die für diese kostenlos sein sollen. Dazu hat sich Minister Spahn vorhin gegenüber der Funke Mediengruppe geäußert. Die Kosten für diese Tests übernimmt der Bund über den erhöhten Zuschuss zur Krankenversicherung. Und ich zitiere dazu gerne noch einmal den Minister. Wir müssen vermeiden, dass das Virus durch den Reiseverkehr unbemerkt nach Deutschland eingetragen wird. Darum kann sich jeder testen lassen, der nach Deutschland einreist. Die Tests können durch die Gesundheitsämter auch an Flughäfen, Bahnhöfen oder anderen Reiseknoten oder bei allen niedergelassenen Ärzten erfolgen. Diese kostenfreien Tests schützen alle. Niemand soll aus finanziellen Gründen auf sie verzichten, denn Gesundheit darf keine Frage des Geldbeutels sein. So viel also zu dieser letzten Frage. Und die erste Frage war, wann die, also diese Verordnung soll noch diese Woche in Kraft treten zur Kostenübernahme, also die Erweiterung der Testverordnung des Bundes. Und dann hat der Minister ja schon angekündigt, dass es eine Anordnung zu verpflichtenden Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten geben soll. Und die soll in der nächsten Woche in Kraft treten. Ich kann Ihnen aber noch keinen konkreten Tag nennen.
Zusatz?
Der Minister sprach von Montag oder schrieb von Montag. Ist es denkbar?
Denkbar ist alles Mögliche. Wir arbeiten daran jetzt so schnell wir können, weil es ist natürlich auch uns ein Anliegen, dass das so schnell wie möglich geschieht und sich alle darauf einstellen können. Also wir arbeiten mit Hochdruck daran.
Herr Wacke zu dem Thema.
Ja, wahrscheinlich auch an Sie oder vielleicht auch ans Auswärtige Amt sogar noch dazu. Die Risikogebiete sind ja bisher so als Länder klassifiziert wie etwa die Türkei. Aber gibt es denn Überlegungen, das auch enger zu fassen? Ich glaube, der bayerische Ministerpräsident hatte das ja auch mal angeregt. Ich sage mal jetzt Katalonien, dass dann eben Pflichttests greifen sollen, wenn Reisende eben aus solchen Regionen zurückkommen, wo es schon Warnhinweise gibt.
Also das ist in der Tat grundsätzlich möglich, dass Risikogebiete auch unterhalb der nationalen Ebene ausgewiesen werden. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, beispielsweise für bestimmte US-Bundesstaaten. Und das wird auch in Zukunft ein mögliches Instrument sein.
Frage ich nochmal konkret nach. Katalonien, ist das?
Also konkret zur Lage jetzt in Spanien, die beobachten wir natürlich sehr genau. Sie haben mitbekommen, wir haben gestern unsere Reise- und Sicherheitshinweise für Spanien aktualisiert und raten dort bis auf Weiteres von nicht notwendigen touristischen Reisen in die Regionen Aragon, Katalonien und Navarra ab, weil dort zuletzt leider die Infektionszahlen wieder steigen und es in einigen Orten auch zu teils massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens kommt. Klar ist, wenn das Infektionsgeschehen vor Ort das erfordert, dann werden wir auch ohne zu zögern wieder Reisewarnungen aussprechen für einzelne Gebiete oder auch für ganze Länder. Das geschieht immer in der Gesamtschau des Infektionsgeschehens.
Ja, und das würde dann bedeuten, dass auch die Pflichttests dann greifen?
Die Pflichttests sind nun nicht an die Reisewarnung gebunden, sondern an die Liste der Risikogebiete. Das sind zwei Listen, da gibt es sehr viel Überschneidung, aber identisch sind sie eben nicht. In der Regel ist es so, dass es gibt Länder, die sind kein Risikogebiet. Ich nenne es als Beispiel mal Neuseeland, wo das Infektionsgeschehen sehr niedrig ist, wo wir aber trotzdem eine Reisewarnung haben, weil wir für die Reisewarnung über die Infektionszahlen hinaus auch weitere Risikofaktoren natürlich, die Reisende betreffen können, in den Blick nehmen müssen, zum Beispiel wenn es Einschränkungen bei der Einreise für Deutsche gibt oder wenn nicht sicher ist, ob Rückflugmöglichkeiten für Reisende dort auch bestehen. Das heißt, nicht jedes Land, für das es eine Reisewarnung gibt, ist auch ein Risikogebiet. Aber natürlich ist das Infektionsgeschehen für beide ein entscheidendes Kriterium.
Herr Jung?
Ich habe zwei Verständnisfragen, einmal ans BMI, einmal ans BMG. Herr Alter, können Sie erläutern, was passiert, wenn ich aus dem Risikogebiet komme und am Flughafen den Test machen soll und ich mich weigere? Was passiert dann? Und Frau Nauber, was ist mit zweiten Tests? Also ich könnte mich ja auch am letzten Tag meines Urlaubs im Risikogebiet anstecken. Inkubationszeit ist 4 Tage. Ich könnte mich am Abflughafen anstecken. Ich könnte mich im Flugzeug anstecken. Müsste oder werden Sie zweite Tests veranlassen?
Bei den Pflichttests meinen Sie?
Ja.
Ja, da würde ich Sie tatsächlich bitten, die Anordnung abzuwarten, bis sie fertiggestellt ist. Ich verweise aber gerne nochmal darauf, dass im GMK-Beschluss ja schon der Hinweis drinsteht, dass eine zweite Testung bei einem negativen Test innerhalb von, ich glaube, da stehen 5 bis 7 Tage drin, sinnvoll ist. Aber wie die Anordnung dann genau aussieht, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Da würde ich bitten, noch einen Moment abzuwarten. Wie gesagt, wir arbeiten mit Hochdruck dran und die wird in Kürze vorliegen.
Aber wie soll das sein? Also wenn jetzt jemand aus dem Risikogebiet einreist, dann soll er eine Woche später nochmal sich irgendwo hinbegeben und den zweiten Test machen.
Wie gesagt, wie genau die Anordnung dann ausformuliert ist, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen.
Ja, ich kann Sie auch nur auf die laufenden Gespräche verweisen. Das ist eine Frage der praktischen Ausgestaltung dieser Anordnung. Es ist ja eine Anordnung, die nach dem Infektionsschutzgesetz getroffen werden soll. Und dann wird dieses Gesetz vollzogen auf Länderebene. Und die Bundespolizei ist beteiligt im Rahmen ihrer eigenen Aufgaben. Und wie konkret das ausgestaltet wird, mit welchen Eventualitäten und gegebenenfalls Konsequenzen daraus, das ist Gegenstand der Gespräche.
Aber Sie sind ja auch Bundespolizist. Sie werden doch wissen, was passiert, wenn man sich einer Anordnung oder Verordnung verweigert. Also ist dann Zwang von Polizeiseite die Folge?
Nein, das halte ich für nicht praktikabel, dass man das mit Zwang durchsetzt, sondern es ist eben dann die Frage, welche Alternative besteht, beispielsweise ja auch jetzt, wenn man einreist aus einem Risikogebiet, wird man nicht getestet, sondern man hat die Pflicht, 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Und da wird es möglicherweise ein Wechselspiel geben, aber das sind laufende Gespräche, denen ich nicht vorgreifen kann.
Ich würde zu dem Komplex noch mal Fragen dazu nehmen, die uns online erreichen. Es gibt eine Nachfrage von Rebecca Bärheide, Deutsches Ärzteblatt, ans Gesundheitsministerium zu der Finanzierung. Sie fragt, bedeutet Ihre, damit meint sie Sie, Frau Nauber, glaube ich, erste Antwort zur Finanzierung der Tests, dass das BMG nun einen Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds beschlossen hat? Und wenn ja, wie hoch wird der sein?
Also es gibt ja schon einen Bundeszuschuss und es ist auch bereits beschlossen, dass dieser erhöht wird. Und im Übrigen hat der Minister schon mehrfach angekündigt, dass er sich im Herbst, wenn alle Zahlen vorliegen, nochmal mit den Kassen zusammensetzen wird und schauen wird, wie dann die Lage ist. Und dann wird man weitersehen.
Und dann gibt es noch eine Frage zum Thema Risikogebiete von Markus Sambale, ARD. Warum wurde die RKI-Liste der Corona-Risikogebiete seit 9 Tagen nicht aktualisiert, obwohl sich die Lage in vielen Ländern zugespitzt hat? Wann gibt es die nächste Aktualisierung? Wer kann darauf antworten?
Ich kann dazu sagen, diese Liste wird ja gemeinsam von Auswärtigem Amt, BMI und BMG gepflegt, dass wir diese Liste anlassbezogen jederzeit aktualisieren können, mindestens 14-tägig. Aber wenn es eine dringende Notwendigkeit gibt aufgrund des Infektionsgeschehens, dann kann es auch schneller passieren.
Dann war hier im Saal noch Herr Tujala zu dem Thema.
Ja, da hatte ich auch noch mal eine Verständnisfrage an Frau Nauber und Herrn Burger. Ab wann gilt denn eigentlich ein Gebiet als Risikogebiet? Also gibt es da feste Kriterien oder werden diese Kriterien dann auch angepasst im Verlauf der Zeit? Also wie sieht das in dem Bereich aus?
Also die Kriterien, das ist natürlich einerseits die quantitative Pandemieentwicklung, also die Ansteckungszahlen, so wie gemeldet, wie sie gemeldet werden. Darin fließt natürlich auch eine Bewertung ein, inwiefern die Datengrundlage, die es in einem bestimmten Land gibt, eigentlich verlässlich ist oder nicht. Für Europa, für die Europäische Union haben wir dazu die Daten, das ECDC. Für andere Länder ist die Datengrundlage teilweise nicht so einfach zu ermitteln. Dann gibt es aber auch eine qualitative Bewertung, wo es darum geht, wie zuverlässig und stabil ist das Gesundheitssystem vor Ort. Gibt es ausreichende Testkapazitäten? Gibt es überzeugende Hygieneregeln? All das fließt in die Bewertung von Risikogebieten mit ein.
Nachfrage? Und das ist quasi ein Set von festen Kriterien, anhand derer dann entschieden wird, ob man ein Gebiet als Risikogebiet einstuft. Also das sind immer die gleichen Kriterien. Ab einer bestimmten Zahl, sage ich jetzt mal, gilt dann ein Gebiet als Risikogebiet.
Also entschieden wird in der Gesamtschau dieser Kriterien. Wie gesagt, da fließen auch qualitative Faktoren mit ein. Aber es sind natürlich dieselben Kriterien, die für alle Länder gelten.
Herr Gavrilis.
Eine Frage ans BMG zu den Pflichttests. Mit was für Kosten, wie hoch werden die Kosten sein? Was ist da der Rahmen, den Sie sich da stecken?
Das wird davon abhängen, in welchem Umfang die Tests in Anspruch genommen werden. Über die Pflichttests hinaus, habe ich ja vorhin ausgeführt, haben wir auch die oder passen wir gerade die Testverordnung des Bundes an, die ja regelt, in welchen Fällen sich auch Personen ohne Symptome testen lassen können. Und das hängt dann ganz stark davon ab, in welchem Umfang das in Anspruch genommen wird. Insofern kann ich Ihnen das nicht genau beziffern.
Sie haben keine Summe. Im Ministerium wird nicht über Summen geredet, wenn es um Geld geht. Also 1 Milliarde Euro, 3 Milliarden Euro.
Wie gesagt, es hängt davon ab, wie das in Anspruch genommen wird. Deswegen können wir das nicht vorab seriös quantifizieren.
Noch eine Frage, die online dazu kommt. Peter Tiede von Bild fragt, stimmt es, dass es einen Mangel an bestimmten Ingredienzien für die PCR-Corona-Tests gibt?
Also, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Kapazität für die Tests im Moment bei gut 1,2 Millionen pro Woche liegt. Das habe ich heute mir noch mal die aktuellen Zahlen geben lassen. Davon wird im Moment ungefähr die Hälfte ausgeschöpft. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich.
Und dann gibt es noch eine andere Frage zum Thema Corona-App, die auch online kommt. Julian Röpke von Bild fragt, ist eine etwas längere Frage. Am letzten Freitag hieß es von Seiten der Telekom, das Hintergrundaktualisierungsproblem auf iOS liege betriebssystemseitig bei Apple. Am Samstag wurde dann ein App-Update veröffentlicht, das das Problem behoben hat. War es am Ende doch ein Problem des Apple-Codes, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, derzeit heißt es einerseits, die App funktioniere jetzt, wie sie soll, also im Hintergrund der Mobiltelefone. Andererseits hören wir, dass man sie täglich einmal öffnen soll, um ganz sicher zu gehen. Was ist hier der Sachstand?
Also der Sachstand ist in der Tat, haben wir ja auch am Montag schon drüber gesprochen, die App funktioniert gut. Also sie misst genau die Kontakte wie beschrieben. Also jedes Handy gleicht die Codes mit den Handys, denen es begegnet, ab. Einschränkungen gibt es bei verschiedenen Handys, was die Hintergrundaktualisierung anbelangt. Das heißt, nicht jeder ist automatisch informiert worden darüber, über die Begegnung. Auf manchen Handys war es in den vergangenen Wochen notwendig, einmal am Tag auf die App zu klicken, um zu bemerken, ob man jemanden getroffen hat, möglicherweise der infiziert war und sich dann auch über die App dazu gemeldet hat. Dieses Problem der Hintergrundaktualisierung ist sowohl für die Android-Handys als auch für die iOS-iPhones behoben worden in den letzten Tagen. Das heißt, wenn man jetzt, also man kann die Android-Handys, da lässt sich in den Einstellungen der App einen Schieberegler so einschieben, also so verschieben, dass die Hintergrundaktualisierung dann jetzt funktioniert. Und bei den iPhones ist es so, da war es so, Herr Röpke fragt ja nach, an wem lag es jetzt. Also zunächst sah es so aus, als läge es am Betriebssystem. Und im Laufe der Reparaturarbeiten, wenn ich das hier so unnerdig nennen darf, ist klar geworden, es liegt schon auch am Coding der App. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Code der App und Betriebssystem hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Deswegen wäre jetzt bei den iPhones notwendig, dass man tatsächlich das neue Betriebssystem runterlädt, also das aktuellste Betriebssystem, und dann nochmal auf die App klickt. Lange Rede, kurzer Sinn, das klingt alles sehr kompliziert. Mir leuchtet schon ein, dass es für manche Leute jetzt erstmal abschreckend klingt. Erstens gibt es eine Hotline. Ich verweise auch total gerne nochmal auf www.bundesregierung.de. Da gibt es auch lauter Erklärungen, Hinweise und alle Q&As und hoffentlich verständliche Erklärungen, wie man diese Sachen umstellen kann. Die einfachste Lösung ist jedenfalls für den Moment natürlich, wenn alle Nutzer, die diese App haben, und wir freuen uns ja jetzt schon über knapp 6,5 Millionen Nutzer, einfach einmal am Tag, am besten vor oder nach dem Zähneputzen sozusagen, draufklicken, dann findet man das jüngste Ergebnis. So. Denn, also wenn ich das auch erklären darf, das Problem ist, es gibt tatsächlich, war mir neu, um die 300.000 Android-Hardware-Telefone, also Telefone. Und es ist einfach tatsächlich offenbar eine sehr komplexe Sache. Nicht, dass ich, also ich beherrsche Coding nicht, da das Zusammenspiel zwischen Hardware, Betriebssystem und der App immer auf Stand zu halten. Also es war von Anfang an klar, dass das ist ja ein Projekt, das nicht mit dem Start vor genau 7 Wochen, wenn ich das nochmal in Erinnerung rufen darf. Also 7 Wochen ist jetzt noch kein Alter für so eine App, würde ich sagen, dass es damit abgeschlossen wäre, sondern wir arbeiten quasi täglich und rund um die Uhr daran, dass das Ding besser wird, und wenn wir Fehler finden, beheben wir die. Und ich würde gerne auch noch loswerden, die App war ja von Anfang an ein Hilfsmittel und kein Allheilmittel. Wenn man sich also überlegt, dass sie der Ersatz für Mitarbeiter des Gesundheitsamts ist, die dann händisch und telefonisch erfragen, welche Kontaktketten es gegeben hat, ist sie in jedem Fall eine super Lösung als Ergänzung und als Hilfsmittel in der Pandemie. Und auch wenn die Infektionszahlen sich jetzt leicht erhöht haben, ist es ja gut, dass wir diese Phase jetzt haben, zu Zeiten, wo wir die Pandemie ja noch beherrschen was hoffentlich natürlich so bleiben wird. Aber jedenfalls ist die App weiterhin ein gutes Hilfsmittel. So, und jetzt Fragen.
Die sehe ich im Moment nicht, aber Herr Tiede von der Bild hat sich noch mal gemeldet und das will ich dann auch noch mal aufgreifen, weil er seine Frage, wohl missverstanden wurde. Da ging es um Ingredienzien für die PCR-Corona-Tests und deswegen fragt er jetzt auch noch mal nach. Es geht nicht um die Kapazitäten, sondern die Frage, ob es genügend Material für die Labortests gibt. Vielleicht können wir das noch mal beantworten.
Also die Kapazitäten werden ja vom RKI bei den Laboren abgefragt und wir gehen davon aus, dass wenn die Kapazitäten so gemeldet werden, dass sie dann auch so vorhanden sind und uns liegen keine Erkenntnisse darüber vor, dass es da Engpässe gibt.
Dann ist die Frage damit hoffentlich beantwortet und zum Thema Corona habe ich jetzt auch keine weiteren. Herr Mayer, zum Thema Corona nochmal.
An Frau Naube und Herrn Alter. Die Deutsche Fußballliga hat inzwischen Konzepte vorgelegt, wie man wieder teilweise Zuschauer zulassen könnte. Ab der nächsten.
Herr Mayer, Sie sind wirklich, wirklich schwer zu verstehen. Sie müssen noch ein Stück weiter näher ans Mikro. Sie müssen uns nicht unbedingt angucken dabei.
Okay, ich versuche es.
Auch wenn es unhöflich scheint.
Wie komme ich raus? ja, vielleicht ist es besser.
Ach so, ich habe das Falsche auch angemacht. Das stimmt, ja. Sorry.
Okay, ich versuche es nochmal. Also die Deutsche Fußballliga hat ein Konzept vorgelegt inzwischen, wie man teilweise Zuschauer wieder zulassen kann ab der nächsten Saison. Ohne Gästefans und ohne Stehplätze, wenn ich es richtig sehe. Die Frage ist, ob das überhaupt denkbar ist angesichts der Tatsache, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Und es soll wohl eine Entscheidung geben der Gesundheitsminister von Bund und Ländern in den nächsten 2 Wochen. Trifft das zu? Und können Sie vielleicht schon was sagen zum Inhalt dieses Konzepts?
Also ich kann mal anfangen aus Sicht des Innenministeriums, das ja für Sport zuständig ist. Der Bundesinnenminister hat sich in der Vergangenheit mehrfach offen gezeigt, dass Fußballspiele auch wieder unter Teilnahme von Zuschauern zugelassen werden können. Die Vereinbarkeit von Lebensfreude und Gesundheitsschutz oder Infektionsschutz ist ja an anderen Stellen auch unter Beweis gestellt worden. Wichtig ist, dass die Regeln greifen, dass sie eingehalten werden und die Konzepte werden jetzt bewertet. Und wenn diese Konzepte überzeugend und tragfähig sind, dann ist jedenfalls aus Sicht des BMI kein generelles Hemmnis vorhanden. Wie weit die Prüfung jetzt im Moment ist, dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
Darf ich da gleich nochmal nachhaken an der Stelle? Trotz der steigenden Infektionszahlen sehen Sie keine Probleme?
Ja, man muss natürlich die Gesamtsituation im Blick behalten. Allerdings ist es so, dass wir ja bei den Konzepten davon ausgehen, dass durch die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen eine Übertragung des Virus vermieden werden kann. Das heißt also beispielsweise durch Abstand halten, durch Maskenpflicht und Ähnliches, viele Dinge, die Sie kennen und die Konzepte, die vorgelegt werden, müssen eben sicherstellen, dass bei einem Stadionbesuch keine Infektionsketten ausgelöst werden. Und wenn sie das tun, dann gibt es gute Chancen, dass auch Fußball wieder mit Zuschauern möglich ist.
Ich habe dem ehrlich gesagt nicht so viel hinzuzufügen. Also der Gesundheitsminister hat sich ja vor, ich glaube, 2 Wochen schon mal grundsätzlich zu dem Thema geäußert, zu dem Konzept, was ja auch mit uns oder uns vorgelegt worden war und hatte gesagt, dass das wesentliche Aspekte des Infektionsschutzes berücksichtigt und dass eben unter anderem wichtig ist, dass die Zuschauerzahl reduziert wird, dass der Mindestabstand eingehalten wird, dass auf Stehplätze verzichtet wird. Und dass es Konzepte zur sicheren An- und Abreise sowie ein Alkoholverbot gibt. Allerdings ist Papier geduldig und es geht eben am Ende darum, dass die Vereine diese Konzepte dann auch tatsächlich leben und dann mit den zuständigen Behörden vor Ort im Einzelnen abstimmen.
Die Entscheidung fällt dann über den Weg der Gesundheitsminister in den nächsten 2 Wochen.
Das entzieht sich jetzt ehrlich gesagt meiner Kenntnis, ob es da Pläne gibt, dass Sie darüber sprechen. Da kann ich mich gerne noch mal schlau machen. Aber am Ende kommt es darauf an, dass es vor Ort umgesetzt wird, in Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort.
Herr Jung, war das eine Wortmeldung zu dem Thema? Zur App? Ich glaube, bevor wir die Frage noch nehmen, wollte Frau Demmer auch noch mal was zur App loswerden.
Das fühlt sich nämlich gut. Ich habe mich versprochen. Ich habe von 6,5 Millionen Nutzern gesprochen. Es sind knapp 16,5 Millionen, was mir die Gelegenheit gibt, auch noch mal dafür zu werben. Sie wird mit jedem Nutzer nützlicher. Und jetzt Herr Jung.
Ich glaube, Sie haben ein paar andere Sachen auch noch durcheinander gebracht, irgendwie mit 300.000 Android-Sachen und so weiter. Ich würde Sie bitten, vielleicht nochmal das, was Sie gesagt haben, im Nachhinein sich anzuhören und das vielleicht nochmal nachzureichen. Weil jetzt im Netz.
Ich brauche mir das nicht anzuhören.
Im Netz gibt es jetzt auch schon Hohn und Spott dafür.
Tatsächlich.
Also, ja.
Das lässt sich, glaube ich, jetzt aber in dieser Sekunde schwer auflösen.
Ja, vielleicht darum
lässt sich das danach bilateral klären.
Aber Sie müssten schon klar sagen, was Sie nachgereicht haben möchten.
Das war jetzt zu viel. Von den Analogien bis zu den Zahlen. Die eine Zahl haben Sie ja schon korrigiert.
Ich glaube aber, auf die Weise kommen wir hier gerade im Raum nicht weiter. Und ich habe auch noch eine Latte an anderen Themen. Frage jetzt, gucke jetzt aber noch mal in die Runde. Hat noch jemand eine brennende Frage zum Themenkomplex Corona? Das ist nicht der Fall. Dann hat Frau Hasenkamp eine Frage zu einem anderen Thema.
Ja, ans Wirtschaftsministerium zur Übergabe des Berichts der Monopolkommission. Da geht es ja auch noch mal um das Thema China. Und zwar wird da sozusagen noch mal ein Weg vorgeschlagen, über Beihilfeprüfungen zu gehen. Da wüsste ich gern, wie sich der Minister dazu verhält und ob das ein Weg ist, der jetzt verfolgt werden soll.
Monopolkommission. Ach so, ja genau, der Bericht der Monopolkommission wurde übergeben. Wir schauen uns den jetzt an und geben dann Stellung dazu.
Und also zu dem Schwerpunktthema China, was ja auch ein Thema ist, was der Minister schon mehrfach angesprochen hat, dazu auch eigene Vorschläge gemacht hat, können Sie es noch ein bisschen konkretisieren?
Wir müssen jetzt an dieser Stelle schauen, was genau da drin steht in dem Gutachten und dann können wir Stellung dazu nehmen, was in dem Gutachten steht, also was da für Vorschläge gemacht werden.
Herr Gavrilis?
Ich befürchte, die Antwort wird genau die gleiche sein. Die Monopolkommission hat ja auch das Bundeskartellamt kritisiert. Es geht um Fußball. Bei der jüngsten Vergabe der TV-Rechte an der ersten und zweiten Bundesliga, da heißt es, es wird fehlender Wettbewerb bemängelt. Was sagen Sie dazu?
Genau, da ist die Antwort die gleiche. Wir werden uns anschauen, was da drin steht in dem Gutachten und dann dazu Stellung nehmen.
Ernsthaft jetzt? Also, okay. Also Sie können jetzt aktuell nichts zur Monopolkommission sagen?
Nein. Also nicht zu diesem Gutachten.
Stand auch online, also die Überreichung war ja, glaube ich, eine symbolische Überreichung. Ich verstehe das jetzt nicht, dass Sie hierzu nicht Stellung nehmen können.
So eine Stellungnahme muss abgesprochen werden, das muss diskutiert werden und dann können wir Stellung dazu nehmen, wenn wir so eine gemeinsame Stellungnahme fertiggestellt haben.
Eine Kollegin möchte es trotzdem noch probieren.
Ja, es ging eigentlich auch um die Monopolkommission. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen allgemeiner. Es ist ja so, dass die Chinesen in Deutschland verstärkt durch Corona geschwächte Unternehmen aufkaufen. Und die Frage ist, ob die Bundesregierung irgendwas dagegen macht.
Nee, muss ich an dieser Stelle passen. Also es gibt bestehende Regelungen zum, wie wir mit, ist das aus dem Wirtschaftsrecht? Nee, bevor ich jetzt was Falsches sage, an dieser Stelle müsste ich nachreichen, das ob wir da eine Meinung haben. Eine stehende, neben der Stellungnahme, die wir zum Monopolkommission-Gutachten veröffentlichen werden.
Herr Jung?
Wann werden Sie dazu sprechfähig sein? Wann können wir hierzu Fragen stellen?
Wann die Stellungnahme fertiggestellt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Montag?
Sie wird aber veröffentlicht werden.
Können wir Montag hier Fragen dazu?
Ich würde sagen, wir werden die veröffentlichen und dann können Sie sehen, wann sie zur Verfügung steht. Dann können Sie Fragen dazu stellen. Achso, und zu den Übernahmen gibt es Einzelfallprüfungen. Die gibt es ja bereits jetzt schon.
Wenn es früher schon Nachreichungen gibt, freuen wir uns und geben die gerne weiter. Weitere Fragen zu dem Thema habe ich jetzt auch nicht gesehen. Als nächstes Thema würde ich eins aufrufen, das online von mehreren, unter anderem vom Bayerischen Rundfunk, KNA und EPD aufgerufen wurde. Das geht ans Auswärtige Amt. Alexander Riedel von der Katholischen Nachrichtenagentur bezieht sich auf das Thema Berufung von Norhan Soygan vom Zentralrat der Muslime in die Auswärtiges Amt Abteilung Religion und Außenpolitik. Daran entzündet sich parteiübergreifend scharfe Kritik. So schreibt er die Frage. Ihr wird vorgeworfen, sich nicht klar genug von Antisemitismus und Islamismus zu distanzieren und die umstrittenen Al-Quds-Demonstrationen verteidigt zu haben. Hält das Auswärtige Amt an der Berufung Soykans fest und wie begegnen Sie der Kritik? Ist die erste Frage.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne zuerst kurz was zum Hintergrund dieses Projekts ausführen. Das Auswärtige Amt ergänzt die klassische Außenpolitik zwischen Staaten um eine Außenpolitik der Gesellschaften. Das tun wir schon seit Jahren und zu verschiedensten Themen. Und seit dem Jahr 2016 arbeiten wir auch zum Thema Religion und Außenpolitik. Die Idee ist ganz einfach. 84% der Weltbevölkerung bekennen sich zu einer Religion. Die Strukturen der Religionsgemeinschaften reichen häufig bis in die entlegensten Orte und ihre Stimme wird gerade dort auch gehört. Und deswegen möchte das Auswärtige Amt Religionsgemeinschaften ansprechen auf die damit einhergehende Verantwortung für Frieden. Das Auswärtige Amt möchte den Einfluss dieser Religionsgemeinschaften besser verstehen und das konstruktive Potenzial stärken. Und dazu möchte das Auswärtige Amt sich auch durch den Kontakt mit Vertretern verschiedener Religionen die eigene Kompetenz in diesem Feld verstärken. Die Kritik an dem Projekt zu Religion und Außenpolitik nehmen wir sehr ernst. Das gilt natürlich besonders auch für die kritischen wie auch die positiven Rückmeldungen von religiösen Verbänden und Vereinen, die diesem Themenfeld grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Diese Wortmeldungen nehmen wir aufmerksam an und sind für die Beiträge dankbar. Wir werden in den kommenden Tagen einen intensiven Beratungsprozess zu diesem Projekt mit religiösen Verbänden und Vereinen und anderen, die dazu Beiträge leisten können, aufnehmen. Es ist uns wichtig, die Kritikpunkte genau anzuhören und darauf einzugehen. An einigen Stellen wird es vielleicht auch darum gehen, Missverständnisse auszuräumen, etwa was die Funktion des Projekts und der Berater angeht. Ziel dieses Gesprächs- und Austauschprozesses, den wir anstoßen möchten, ist es, das Projekt im Bereich von Religion und Außenpolitik so auszugestalten, dass es breite Unterstützung von denjenigen in Politik und Gesellschaft erhält, die wir für diese Arbeit brauchen. Bis dahin lassen wir die Arbeit an dem Projekt ruhen. Ich möchte dazu auch noch anfügen, ein Teil der Wortmeldungen, die es in den letzten Tagen dazu gegeben hat, vor allem in den sozialen Medien, wie gesagt, ein Teil davon spricht leider auch die Sprache unverhohlener antimuslimischer Ressentiments bis hin zu offenem Rassismus. Diese Art von Wortmeldungen haben in einem demokratischen Diskurs keinen Platz und die weisen wir auf das Schärfste zurück.
Vielleicht, ich erinnere noch mal an die konkrete Frage, hält das AA an der Berufung fest? Und die andere Frage ist, nach welchen Kriterien wurde Frau Soykan ausgewählt?
Wie gesagt, wir möchten über dieses Projekt in einen Beratungsprozess eintreten mit denjenigen, die sich dafür interessieren, auch mit denjenigen, die Kritik daran geäußert haben. Und wir möchten im Rahmen dieses Austauschs das Projekt so weiter ausgestalten, dass es breite Unterstützung erhält von denjenigen in Politik und Gesellschaft, die wir dafür brauchen.
Ich glaube, die anderen Fragen, ich muss es kurz mal nachlesen, die waren alle so ähnlich, dass es, glaube ich, ja, ich jetzt dabei auch bewenden lasse. Dann haben wir dazu Frau Hasenkamp.
Falsches Mikro. Ob das Mikro an ist? Oder? Ob ich Sie jetzt richtig verstanden habe, weil Sie haben gesagt, Sie lassen das Projekt ruhen. Und jetzt gerade haben Sie aber wieder gesagt, also können Sie das nochmal erklären? Das Ganze liegt jetzt auf Eis, bis dieser Diskussionsprozess abgeschlossen ist. Das gilt dann ja auch für die Berufung, oder nicht?
Die Arbeit an dem Projekt, die lassen wir so lange ruhen, bis wir in diesem Beratungsprozess zu einem Punkt gekommen sind, wo wir den Eindruck haben, dass wir die breite Unterstützung aus Politik und Gesellschaft dafür haben, die wir dafür brauchen. Das gilt für die gesamte Arbeit an dem Projekt.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Tufik Nia ein neues Thema.
Eine Frage ans Verteidigungsministerium zum Thema USA. Herr Kollatz, zwei Fragen. Der amerikanische Verteidigungsminister wird heute die Einzelheiten über die Abzugspläne aus Deutschland bekannt geben. Wurde die Bundesregierung schon darüber informiert? Beziehungsweise gibt es noch Anstrengungen und Bestrebungen der deutschen Seite, diese Rückzugspläne rückgängig zu machen? Und eine zweite Frage zum geplanten Kauf der 45 F-18-Kampfflugzeuge. Da gab es heute Meldungen von Greenpeace, wonach die bis zu 8 Milliarden Euro kosten würden. Können Sie das bestätigen? Und bleibt es auch beim Plan, dass erst 2022 bzw. 2023 es zu einer Entscheidung über den Kauf dieser Kampfflugzeuge kommt?
Zum ersten Teil, da habe ich, glaube ich, Montag genau das gesagt, was auch jetzt noch gilt. Es gab Gespräche dazu und die Amerikaner werden sich bald äußern dazu. Und in Anschluss daran habe ich auch deutlich gemacht, wird es noch eine Vielzahl an Gesprächen sowohl mit dem Parlament als auch in der gesamten Bundesrepublik geben müssen. Und danach wird die Öffentlichkeit darüber informiert, wie die Umsetzung dann sich darstellen könnte. Und zu den F-18-Angaben von Greenpeace, die ich auch mit Interesse zur Kenntnis genommen habe, kann ich weder bestätigen noch dementieren, diese Größenordnung. Ich habe ja auch hier aktiv gesprochen zu dem Beschaffungsvorhaben. Richtig ist, dass wir frühestens 2022 dem Parlament hier eine Vorlage geben werden können, die entscheidungsreif ist und dann auch Kosten beziffern wird, die dann zu genehmigen wären. Ich erinnere daran, dass der Beschaffungsprozess, also die tatsächliche Beschaffung dieser Flugzeuge, ab 2030 beginnen muss. Und bis dahin sind sicherlich auch auf dem Markt noch viele Preisentwicklungen möglich. Ich kann diese Größenordnung, wenn Sie von einstellig, zweistellig oder dreistellig Milliardengrößen ausgehen, ungefähr bestätigen, dass es einstellig bleiben wird und nicht dreistellig werden wird. Aber die Zahl, die genannt wurde, die sich, so habe ich es verstanden, aus Berichten über Käufe anderer Nationen schließen, die halte ich nicht für eine ausreichende Grundlage, um damit Entscheidungen herbeizuführen.
Frau Hasenkamp.
Nochmal eine Nachfrage zu den Abzugsplänen. Sie hatten, glaube ich, angekündigt, dass es eine abgestimmte Erklärung geben wird. Deswegen jetzt nochmal die Frage, also wenn Herr Esper jetzt sich später äußert, spricht er dann quasi abgestimmt mit der Bundesregierung oder wird es dann nochmal eine eigene Stellungnahme auch heute noch geben dazu?
Also Sie werden es ja den Medien entnommen haben, dass auch innerhalb der amerikanischen Prozesse und Strukturen es noch erheblichen Abstimmungsbedarf gegeben hat. Das Ergebnis werden wir dann heute Nachmittag wahrscheinlich von amerikanischer Seite hören. Und dann beginnt intern der letzte Abstimmungsprozess. Der kann natürlich nur darauf basieren, was dann von amerikanischer Seite geäußert wird.
Und Nachfrage. Der Transatlantik-Koordinator hat sich dahingehend geäußert, dass er sozusagen hofft, dass der Senat oder der amerikanische Kongress die Pläne noch zunichte macht, sozusagen. Ist das quasi die Hoffnung der Bundesregierung?
Der Koordinator sitzt nicht bei uns.
Also ich habe diese Äußerung des Koordinators ehrlich gesagt nicht vorliegen. Ich kann dem, was der Kollege vom Verteidigungsministerium sagt, ich kann dem hier eigentlich auch nicht sehr viel hinzufügen, dass außer das, was wir in der Vergangenheit bereits gesagt haben, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, dass die enge Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften auch in Deutschland im beiderseitigen Sicherheitsinteresse ist.
Herr Tufignia nochmal.
Kurz nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, die Amerikaner haben sich noch nicht informiert über diese Einzelheiten dieser Abzugspläne. Das heißt, sie werden heute das alles bei dieser Pressekonferenz mitgeteilt bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Unsere Ministerin hat mit ihrem Amtskollegen anlässlich von regelmäßig stattfindenden Gesprächen auch natürlich über den Prozess des Vorhabens der Amerikaner gesprochen, eventuell ihre Truppenanzahl zu reduzieren. Da wurde tatsächlich über den Prozess gesprochen, darüber sind informiert. Die Zahlen sind ja auch schon breit kommuniziert worden, die ungefähre Größenordnung. Aber wie Sie sich vorstellen können, sind da auch noch viele Details zu klären und zu besprechen. Und diese Details müssen wir abwarten.
Also die Basen, welchen Basen es sich zum Beispiel handelt und so, das wissen Sie noch nicht. Oder wissen Sie das schon?
Also wir kennen die Basen der Amerikaner. Welche wie stark betroffen sind, das ist sicherlich erst auch auf amerikanischer Seite im Detail zu besprechen gewesen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht, aber wenn gerade das Verteidigungsministerium vorn sitzt, Herr Lücking hatte, glaube ich, eine Frage an Sie.
Wir damit ja, weiter. Herr Kollatz, für ND der Tag. Was unternimmt die Bundeswehr, wenn sich rund um ihre Corporate Influencer in sozialen Medien eine rechte bis rechtsradikale Filterbubble zu Shitstorms verabredet? Das ist gerade wieder der Fall. Menschen werden angegriffen, die die Bundeswehr kritisiert haben, rund um die aktuelle Berichterstattung zum Social-Media-Leiter. Was unternimmt die Bundeswehr? Findet dort ein Monitoring statt? Findet dort eine systematische Auswertung statt? Wie unterstützt die Bundeswehr die Zivilgesellschaft, wenn solche Shitstorms sich ausgerechnet an Bundeswehrthemen entwickelt?
Zunächst Corporate Influencer kenne ich nicht seitens der Bundeswehr. Wir haben uns natürlich im Rahmen unserer offiziellen Äußerungen an alles zu halten, was gesetzlich vorgegeben ist, und haben natürlich ein höchstes Interesse daran, dass sich Äußerungen zu uns und von uns in diesem Rahmen natürlich bewegen. Und wir unterstützen alles im Rahmen unserer dienstlichen Kanäle, um eine offene und freie Gesellschaft auch im Kommunikationsbereich zu unterstützen. Alle anderen Freiheiten, die sich manche herausnehmen im Netz, kann ich hier nur begrenzt ansprechen. Ich weiß auch nicht, worauf Sie sich im Moment beziehen. Da müsste ich noch mal ins Netz gucken und mit dem entsprechenden Referat sprechen, um zu schauen.
Ja, dann präzisiere ich noch mal. Also Corporate Influencer im Sinne auch von Testimonials, ja, die sind vielleicht nicht offiziell gesetzt, aber Sie hatten ja in Form dieses Social-Media-Leiters jemanden, der sich zum Testimonial quasi stilisiert hat. Und noch eine Verständnisfrage. Wer verantwortet den Account auf Twitter BMVG-Bundeswehr und den Account Bundeswehr-Info? Und hatte Herr B. dort auch Möglichkeiten zu monitoren, reinzugucken, Inhalte vorzugeben?
Sämtliche offizielle Kanäle der Bundeswehr werden letztlich in Herausgeberschaft des Verteidigungsministeriums und hier des Presseinfostabes betrieben. Die Verantwortlichkeiten für die Inhalte liegen an verschiedenen redaktionellen Stellen in der Bundeswehr. Für die Öffentlichkeitsarbeit, also Bundeswehr, den Bundeswehrkanal, bei Twitter zum Beispiel ist es die Redaktion der Bundeswehr, für BMVG liegt es direkt im BMVG.
Also können Sie ausschließen, dass Herr Bonert diesen Kanal mitgelesen hat, ausgewertet hat, dort eventuell Inhalte auch noch reingegeben hat oder mit dem Team in engem Kontakt stand?
Als Referent für Social Media, das ist ja die Aufgabe, die er bis zu seiner Ablösung von diesen Aufgaben wahrgenommen hat, war es natürlich seine Aufgabe, auch in diese Kanäle reinzuschauen und Inhalte vorbereiten zu lassen.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Herr Tujala, auch ans Verteidigungsministerium.
Und zwar gibt es aktuell immer mehr Berichte darüber, dass die Bundesregierung grünes Licht gegeben hätte für Waffenlieferungen an den Kosovo. Und der serbische Präsident Vucic hat sich auch schon dazu geäußert, genauso wie der Verteidigungsminister Serbiens. Wie lautet die Stellungnahme der Bundesregierung oder des Bundesverteidigungsministeriums zu diesem Sachverhalt?
Zu Waffenlieferungen kann ich keine Angaben machen.
Frau Demmer.
Mir ist der Sachverhalt nicht bekannt. Ich würde gegebenenfalls nachliefern.
Herr Burger, eventuell.
Das gilt für mich auch. Soweit es überhaupt in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes läge, müsste ich dazu was nachreichen.
Ja, dann hätte ich eine Zusatzfrage zu dem Themenkomplex. Es ist ja allgemein bekannt, dass das kosovarische Parlament ebenfalls grünes Licht gegeben hat für den Aufbau einer Armee im Kosovo. Das sorgt natürlich jetzt gerade regional für gehörige Unruhe. Wie lautet da die Einschätzung der Bundesregierung? Wie steht sie dazu? Es wird ja auch gesagt von vielen Völkerrechtlern, dass das gegen die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats verstoßen würde. Wie positioniert sich da die Bundesregierung zu?
Auch das würde ich Ihnen gerne nachreichen.
Herr Kollatz?
Keinerlei Zuständigkeit bei uns.
Inwiefern nicht zuständig?
Das BMVG ist mit Waffenlieferungen nicht befasst. Wir verkaufen unsere Waffen nicht.
Nee, gut, dann würde ich ja so gerne, Frau Demmer, also irgendeine Art von, das ist das schon ein hochbrisantes Thema aktuell. Also das wäre schon interessant, da eine konkrete Stellungnahme der Bundesregierung zu bekommen, die ja sich engagiert in einem, für den Dialog zwischen Serbien und Kosovo.
Ja, ich glaube, wir kommen bloß, es war ja zugesichert, dass es eine Nachlieferung gibt. Das ist bedauerlicherweise bei einigen Themen manchmal der Fall. Und ich glaube, auf die Art und Weise kommen wir gerade nicht weiter, auch wenn Sie noch dreimal sagen, dass Sie es gerne jetzt hätten.
Nein, nur noch ein weiteres Mal würde ich gerne Frau Demmer dazu fragen. Vielleicht hat sie noch eine Stellungnahme dazu.
Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, ich kenne den Sachverhalt so nicht und würde dann dazu gegebenenfalls was nachliefern. Sie kennen ja grundsätzlich unsere restriktiven Richtlinien der Rüstungsexportpolitik.
Ja. Um diese ging es ja in der Zusatzfrage jetzt nicht.
Die Zusatzfrage hatten Sie, wird gegebenenfalls das Auswärtige Amt nachliefern.
Dann warten wir da auf die Nachlieferung. Jetzt gucke ich noch mal in die Runde, ob jemand Fragen hat ans Verteidigungsministerium. Dann kann es wieder sich umsetzen, kann aber auch sitzen bleiben. Ein nächstes Thema hat die Kollegin van de Hulsweg hier vorne. Sagen Sie vielleicht auch vorher noch, an welches Ministerium?
Ja, ich habe eine Frage an Frau Demmer. Es geht um ein Schreiben, das heute beim Kanzleramt eingereicht worden ist. Eine Entschädigungsforderung für niederländische Kriegsopfer, Opfer für Reichsbahntransporte im Zweiten Weltkrieg. Die Forderung kommt von Herrn Salo. Der hat in den Niederlanden schon mit der niederländischen Bahn eine Entschädigung verhandelt. Und meine Frage an Sie ist eigentlich, würde die Bundesregierung sich diese Verantwortung auch stellen und ist sie bereit, diese Opfer zu entschädigen?
Also ich kann, wir konnten noch nicht verifizieren, ob dieser Brief eingegangen ist. Dennoch möchte ich hier an dieser Stelle natürlich ausdrücklich betonen, dass Deutschland sich natürlich zu seiner Verantwortung für die Verbrechen der Nazi-Herrschaft bekennt, gleichgültig in welchem unserer Nachbarländer sie verübt wurden. Von Deutschland ist unvorstellbare Gewalt ausgegangen, die unzählige Menschen in zahlreichen Ländern Tod und Verderben gebracht hat. Und wir werden die von Deutschen während des Zweiten Weltkriegs begangenen Verbrechen nie vergessen. Sie erfüllen uns bis heute mit großer Betroffenheit und Scham.
Noch eine kurze Nachfrage. Diese Forderung ist auch bei der Deutschen Bahn eingereicht worden, aber die sehen sich eher nicht in der Verantwortung und verweisen auf die Bundesregierung. Können Sie sich schon vielleicht grundsätzlich sagen, ob Sie bereit wäre, mit der Herr Salo so um einen Tisch sich zusammenzusetzen und diese Forderungen zu besprechen?
Ich kann eine solches Angebot jetzt nicht schlecht unterbreiten, bevor überhaupt der Briefkontakt hergestellt worden ist.
Wenn ich das richtig gesehen habe, kann das Finanzministerium weiterhelfen?
Genau, wir sind ja für das Thema auch zuständig. Vielleicht kann ich das noch kurz ergänzen. Frau Demmer hat ja hier schon den wichtigsten Teil gesagt. Und ich möchte noch mal hinzufügen, in dem Wissen, dass geschehenes Unrecht natürlich nicht ungeschehen gemacht werden kann, leistet die Bundesregierung und die Bundesrepublik weltweit Entschädigungsleistungen. Zu Einzelfällen können wir von hier aus natürlich nicht Stellung nehmen. Es ist aber selbstverständlich, dass jeder Einzelfall hier genau geprüft wird. Im Übrigen haben wir umfangreiches Informationsmaterial auch zu den Entschädigungsleistungen, die die Bundesrepublik geleistet hat und auch derzeit leistet, zusammengestellt, auch bei uns auf der Internetseite. Und wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne auch dann nochmal bilateral an uns wenden.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Mit Blick auf die Uhr und die fortgeschrittene Zeit, sage ich mal kurz, ich habe jetzt noch drei Fragen zu potenziell jeweils unterschiedlichen Themen. Herrn Gavrilis, Herrn Tufegnia und Herrn Jung. Herr Gavrilis macht eine Geste, die mir zeigt, dass es sich erledigt hat. Dann Herr Tufegnia.
Frage, Stichwort Waffenschmuggel Libyen. Herr Burger, Ihr Minister hat gestern über eine Vereinbarung gesprochen, wonach die Bundesrepublik, Frankreich und Italien eine Vereinbarung betroffen haben, wonach Unternehmen, die über Drittländer Waffen an Libyen, nach Libyen schicken, sanktioniert werden. Können Sie dazu nähere Einzelheiten geben? Also wie würde das konkret aussehen? Und auch, ich hatte auch vor einiger Zeit über einen Bericht eine Frage gestellt danach, wonach deutsche LKWs der Gruppe Mann in Libyen gesichtet worden sind, auf denen Luftabwehrraketensysteme montiert worden sind. Sie wollten dieser Sache nachgehen. Haben Sie da schon einen Einblick bekommen?
Also zu der letzten Frage habe ich keinen neuen Stand dabei. Wenn wir dazu inzwischen was Neues wissen, dann werde ich das gerne nachreichen. Zum Thema Sanktionen. Ich glaube, Sie beziehen sich wahrscheinlich auf Äußerungen des Außenministers von gestern?
Bonner Generalanzeiger, Interview.
Ah, das Interview vom Montag. Es ist so, dass wir uns derzeit gemeinsam mit unseren europäischen Partnern in Überlegungen befinden zu neuen Sanktionen gegen solche Individuen und Unternehmen, die an Waffenschmuggel nach Libyen beteiligt sind. Es geht darum, dass Sanktionen gegen individuelle Personen oder Unternehmen ergriffen werden, deren Vermögen in der EU eingefroren werden kann und denen im Fall von Personen die Einreise in die EU untersagt wird. Das bezieht sich auf das bereits bestehende EU-Sanktionsregime zu Libyen, wo Sanktionen möglich sind gegen Individuen, Unternehmen, die den Friedensprozess in Libyen untergraben. Neben den bestehenden UN-Sanktionen sind auf dieser EU-Sanktionsliste derzeit 16 Personen für eine Einreisesperre und vorgesehen und die Vermögen von 19 Personen sind bereits eingefroren und wir beraten nun derzeit mit unseren europäischen Partnern über die Listung weiterer Personen und Unternehmen, speziell nun mit Blick auf deren Beteiligung am Waffenschmuggel.
Nochmal eine Frage zu diesen Mann-LKWs. Gab es da überhaupt, wurde da mal nachgeforscht oder ist es überhaupt nicht wichtig, dass da deutsche LKWs sind, auf denen Luftabwehrrakete in der libyschen Hauptstadt montiert sind?
Wie gesagt, mir liegt der aktuelle Stand dazu im Moment nicht vor. Ich werde das nachreichen.
Herr Tujala, war das eine Wortmeldung dazu?
Einfach jetzt nur noch mal eine allgemeine Verständnisfrage. Nach Ansicht der Bundesregierung, wer sind denn die Hauptverantwortlichen für die katastrophale Lage, die aktuell nach wie vor in Libyen herrscht? Frau Demmer und Herr Burger.
Ja, das haben wir hier in der Vergangenheit sehr häufig vorgetragen. Ich tue es gerne wieder. Unserer Meinung nach liegt der Schlüssel dazu, Stabilität in Libyen zu schaffen, darin, dass insbesondere die Parteien, die internationalen Akteure, die den libyschen Konfliktparteien helfen bei der Kriegsführung mit Geld, mit Waffen, mit Söldnern, diese Einmischung beenden und sich stattdessen ihren Einfluss auf diese Konfliktparteien zunutze machen, um sie dazu anzuhalten, sich einer politischen Lösung zu öffnen. Wir haben hier im Januar eine große Konferenz zu Libyen abgehalten in Berlin. Da hatten wir gezielt die Akteure eingeladen, die aus unserer Sicht Einfluss in Libyen nehmen. Und von all denen erwarten wir, dass sie diesen Einfluss, wie gesagt, im Sinne einer politischen Lösung nutzen.
Nachfrage?
Ja, genau dahin zielte meine Frage. Also wer sind diese Akteure, die das Auswärtige Amt jetzt einfach für sich analysiert hat, die Hauptverantwortlichen für die aktuelle Zuspitzung der Situation oder katastrophale Situation einfach zu sein vor Ort? Das war genau die Frage. Und wie beurteilen Sie denn im Nachhinein jetzt eigentlich den Erfolg der Konferenz in Berlin aufgrund der aktuellen Geschehnisse vor Ort?
Ja, ich glaube, wenn man sich die Entwicklung in Libyen ansieht, dann kann man mit dieser Entwicklung überhaupt nicht zufrieden sein. Es gab im vergangenen halben Jahr eine weitere militärische Eskalation. Es gibt derzeit ist die militärische Lage ruhig, aber die zugrunde liegenden politischen Spannungen sind nicht gelöst. Und es findet auch weiterhin eine Zufuhr von Waffen, von Material statt. Und deswegen halten wir an unseren Bemühungen fest, die Konfliktparteien und diejenigen, die sie von außen unterstützen, dazu zu drängen, diese militärische Konfrontation zu vermeiden und stattdessen sich wieder einer politischen Lösung zu öffnen. Ich glaube, der Erfolg der Berliner Libyen-Konferenz liegt daran, dass Strukturen und diplomatische Prozesse geschaffen wurden, in denen diese politische Verständigung stattfinden kann, dass es einen Fahrplan gibt mit den 5+5-Gesprächen, mit den militärischen Gesprächen und auch mit den Gesprächen auf der wirtschaftlichen Ebene, wie ein solcher Prozess gestaltet werden kann. Nur dazu braucht es vor allem den politischen Willen und die politische Bereitschaft auf beiden Seiten des Konflikts, einzusehen, dass niemand diesen Konflikt militärisch für sich entscheiden wird und nur eine politische Lösung weiteres Leid in Libyen verhindern kann.
Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Dann hat Herr Jung die letzte Frage für heute.
Geht an Frau Demmer und Herrn Alter. Es geht auch um einen Brief von 60 WissenschaftlerInnen, SchriftstellerInnen und KünstlerInnen aus Israel und Deutschland an Frau Merkel, die vor einem inflationären, sachlich unbegründeten und gesetzlich unfundierten Gebrauch des Antisemitismusbegriffs warnen. Frau Demmer, ist der Brief bei Ihnen angekommen? Wie reagiert die Kanzlerin darauf? Und Herr Alter, die Unterzeichner errichten heftige Vorwürfe an den Antisemitismus Beauftragten der Bundesregierung, Herrn Klein. Da heißt es, mit der Unterstützung rechtspopulistischer israelischer Stimmen lenke Herr Klein die Aufmerksamkeit von realen antisemitischen Gesinnungen und Ausschreitungen ab, die jüdisches Leben in Deutschland tatsächlich gefährden. Es werde geduldet, dass Stimmen des Friedens und des Dialogs diffamiert und mundtot gemacht werden sollen. Haben Sie diesen Brief auch erhalten und halten Sie weiter an Herrn Klein fest, der sich ja auch unter anderem an Journalisten dieses Hauses versucht abzuarbeiten.
Vielleicht mache ich mal den Anfang. Also es handelt sich ja um einen offenen Brief und die beantworten wir nicht. Dennoch wäre es mir hier wichtig zu sagen, dass die Bundesregierung gar keinen Zweifel daran lässt, dass jede Form von Antisemitismus auf das Schärfste abgelehnt wird. Klar ist, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung ein hohes Gut und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung unerlässlich ist, ebenso natürlich wie der kritische Diskurs und die sachliche Kritik an politischen Entscheidungen völlig zulässig ist. Die Bundesregierung verurteilt aber antisemitische und israelfeindliche Bestrebungen jedweder Art, unter welchem Vorwand auch immer. Und es gilt insbesondere auch für antisemitische Übergriffe und Äußerungen, die als vermeintliche Kritik an der Politik des Staates Israel formuliert werden. Tatsächlich dann aber einzig und allein Ausdruck des Hasses auf jüdische Menschen und ihre Religion sind.
Ja, der Antisemitismusbeauftragte, Herr Dr. Klein, ist ein Beauftragter der Bundesregierung, der organisatorisch beim Bundesinnenministerium angebunden ist. Und insofern stellt sich die Frage, die Sie mir stellen, für das BMI als solche nicht.
Frau Demmer, wenn Sie sagen, jede Form des Antisemitismus, genau darum geht es den Unterzeichnern dieses Briefes. Ja, es geht um den inflationären und sachlich unbegründeten Gebrauch dieses Begriffes, wo Kritik an der Besatzung der palästinensischen Gebiete, wo BDS und so weiter mit Antisemitismus gleichgesetzt werden. Darum geht es den Menschen.
Sie haben den ersten Teil meiner Antwort, kann ich gerne noch mal wiederholen. Es ist doch völlig klar, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und der kritische Diskurs und sachliche Kritik an politischen Entscheidungen in unserer Demokratie völlig zulässig und ohne jeden Zweifel zulässig sind. Gleichzeitig habe ich Ihnen die Haltung zu antisemitischen Äußerungen genannt, die eben Ausdruck des Hasses und der Abneigung gegenüber jüdischen Menschen sind und ihrer Religion.
Ist die Kanzlerin zufrieden mit dem Beauftragten gegen Antisemitismus, Herrn Klein?
Es besteht überhaupt gar keine Veranlassung, die Arbeit des Beauftragten Felix Klein zu kommentieren und zu bewerten.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich. Sie haben was zu diesem Thema zu ergänzen oder zu einem anderen? Gut, also zu diesem Thema sehe ich keine weiteren Fragen. Dann gibt es von hier vorne noch mal zwei Ergänzungen. Ich starte mal mit dem Wirtschaftsministerium.
Also einmal zur Stellungnahme. Die Stellungnahme ist eine Stellungnahme der Bundesregierung muss deshalb mit den Ressorts abgestimmt werden und wird deshalb im Kabinett verabschiedet. Und wenn es auf der Kabinettsliste ist, dann sehen Sie das ja. Also die Informationen bekommen Sie ja, das zu dem Zeitplan der Stellungnahme. Dann zu China und den Investitionsprüfungen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich das nicht alles im Kopf hatte. Da geht es darum, ganz generell ist Deutschland ein offener Investitionsstandort. Die Bundesregierung setzt sich dabei für den strategisch ein, für die Sicherheit des Landes von wichtigen Unternehmen, insbesondere im Bereich der Infrastruktur, und schaut deshalb in bestimmten Fällen genau hin. Das Außenwirtschaftsgesetz gibt hier verschiedene Prüfmöglichkeiten, die in jüngster Zeit noch einmal weiter präzisiert und angepasst wurden. Diese Regelungen gelten allerdings für alle Drittstaaten, nicht nur für China. Zu unterscheiden sind dabei das sektorübergreifende Investitionsprüfverfahren und das sektorspezifische Investitionsprüfverfahren. Da gibt es dann verschiedene Paragraphen, die ich Ihnen gerne zuschicken kann. Direktinvestitionen im Bereich der sektorspezifischen Prüfung sowie in Unternehmen, die kritische Infrastrukturen betreiben, unterfallen dabei einer schriftlichen Meldepflicht gegenüber dem Ministerium für Wirtschaft und Energie. Das BMWI kann, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen und eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit gegeben ist, Erwerbe untersagen oder bestimmte Anordnungen erlassen, also Auflagen. Das Außenwirtschaftsrecht wurde im Hinblick auf die Investitionsprüfung hier novelliert vor kurzem. Und aktuell sind wir dabei, mit der 15. Verordnung zur Änderung des Außenwirtschaftsverordnung auf die Entwicklung der letzten Wochen zu reagieren. Das ist am 3.7. in Kraft getreten. Der Fokus liegt dabei allerdings auf dem Gesundheitssektor. Beantwortet das Ihre Fragen?
Schaue ich nochmal. Haben Sie dazu eine Nachfrage?
Ja, weil Sie noch sagten, das wird jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal...
Wurde gerade novelliert. Zum 3.7. ist das in Kraft getreten.
Und das hat aber was mit, sagten Sie, Gesundheit und nicht wirtschaftlich?
Es geht um die Außenwirtschaftsverordnung und der Fokus der Novelle liegt auf dem Gesundheitssektor, gerade wegen Corona.
Ich sehe noch Fragezeichen, zumindest im Gesicht, aber vielleicht können Sie das danach bilateral klären. Und Frau Demmer hat auf jeden Fall noch was zu ergänzen.
Genau, Herr Jung hatte ja noch Nachfragen zu den 300.000, wo ich präzisieren kann, es geht um Gerätevarianten. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Hardware und Software ergibt eine so hohe Zahl an Variantenmöglichkeiten, die es ein extrem komplexes Unternehmen macht, eine App darauf so funktionsfähig zu machen, dass sie immer und rund um die Uhr und zuverlässig und ohne Einschränkungen funktioniert. Ich kann nur noch mal abschließend sagen, die App ist trotzdem toll und es macht Sinn, sie runterzuladen.
Provoziert das jetzt noch mal Nachfragen?
Ja, weil Sie jetzt sagten, das ist eine gute Sache, die App ist toll. Auf was für Daten basieren diese Äußerungen? Also fand da in den letzten Wochen eine Evaluierung statt des Nutzens, des Konkreten? Oder worauf stützen Sie die Aussage, dass es eine tolle Sache ist, dass es fantastisch ist, etc.? Also
dafür brauchen wir ja keine Daten, sondern die Tatsache, dass die App Kontaktketten sichtbar macht, erleichtert einfach im Fall einer Infektion, im Falle einer Erkrankung, die Nachvollziehbarkeit, indem Leute benachrichtigt werden oder in der App erkennen können, ob sie möglicherweise zu lang, zu nah bei jemandem waren, der infiziert war. Und das alleine ist schon eine tolle Sache. Und je mehr Leute da mitmachen, desto besser ist das. Möglicherweise ist es nicht ganz so unkompliziert, wie wir uns das alle wünschen würden, aber ich halte die Komplexität, einmal am Tag auf die App zu gucken, für beherrschbar. Und würde mich freuen, wenn es ganz viele Leute machen.
Damit sind wir am Ende dieser Bundespressekonferenz. Danke fürs Kommen. Bleiben Sie gesund. Gehen Sie mit Abstand und möglichst Maske hier raus. Tschüss. I'm thinking of a question.